Herr Frickel, gerade eben auf dem Filmfest in Freiburg, am ersten Tag quasi zur Eröffnung, konnten wir einen Film sehen, Die Mondverschwörung. Wir sehen einen amerikanischen Journalisten, der sich durch Deutschland bewegt in seinem VW-Bus und vielen sehr unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedliche Fragen stellt. Es fängt an mit dem Mond. Geht es um den Mond in Ihrem Film?
Es fängt nicht nur mit dem Mond an, es hört auch mit dem Mond auf, aber zwischendurch verlassen wir ihn immer mal, weil der Mond im Grunde genommen stellvertretend steht als eine große Projektionsfläche, in die Leute alles Mögliche rein interpretieren können, was sie so umtreibt. Und das tun sie ja auch herzlich gerne und mit Freuden.
Ihr Moderator, der Journalist Dennis Macarenas, den wir schon in dem Film Deckname Dennis vor gut 15 Jahren sehen konnten, stellt auf eine sehr zurückhaltende Art den Leuten Fragen. Es geht darum, wer den Mond besitzt. Sie rutschen aber von da aus sehr schnell in die Esoterik-Szene und bewegen sich in ganz anderen Gefilden. Wie passiert dieser Sprung von dem Verkauf der Mondgrundstücke hin zur Esoterik?
Naja, also der Mond ist ja ein Faszinosum für viele Menschen und schon immer. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, sage ich mal, sich damit zu beschäftigen. Und der erste Schritt in diesem Film sind natürlich sehr materielle Dinge. Das heißt, Leute, die auf irgendeine Weise ihr Geschäft machen mit dem Mond. Und das kann dadurch sein, dass man eben Mondgrundstücke verkauft. Der Herr Dennis Hope, ein Amerikaner, hat den Mond mal irgendwann im Grundbuch von San Francisco als sein Eigentum registrieren lassen und seitdem treibt er da schwunghaft Handel damit. Er hat die Luna Embassy, die Mondbotschaft, eröffnet und Sie können in der ganzen Welt Mondbesitzurkunden von ihm erwerben. Er hat auch Filialen in Deutschland, Sie können auch direkt bei ihm bestellen über die Homepage. Und andere Leute wiederum benutzen den Mond eben als ein, ja, wie soll ich sagen, als ein Mittler, der, von dem sie annehmen, dass er ihr Leben auf irgendeine Weise beeinflusst, dann werden sie sich eben zu bestimmten Mondphasen nur einer ärztlichen Behandlung unterziehen oder sie werden ihr Gemüse zu bestimmten Mondphasen setzen oder ernten oder sie werden Fenster putzen, wenn der Mond richtig steht, sich die Haare schneiden lassen. Diese Art von Mondgläubigkeit, die geht, glaube ich, ziemlich weit in die Gesellschaft rein und wird auch immer populärer, dass man das Leben nach dem Mondkalender ausrichtet. Und dann gibt es natürlich noch so eine spirituelle Ebene, wo man eben in den Mond noch weitere Dinge rein projiziert, die jetzt wirklich überhaupt nicht mehr nachprüfbar sind, während Leute, die mondgläubig sind, ja wenigstens noch sagen, ja, wenn die Gezeiten durch den Mond beeinflusst werden, Ebbe und Flut, dann muss das auch unser Leben beeinflussen, weil wir ja auch aus Wasser bestehen. Nun ist es allerdings so, dass schon am Bodensee diese Einflüsse schon überhaupt nicht mehr messbar sind, geschweige denn eben in einem menschlichen Körper, der ja nun doch ein bisschen kleiner als der Bodensee ist. Aber bitte, wenn man daran glauben will, dann soll man das tun. Wird das irgendwann im Film doch sehr, sehr spirituell und das kann man nur noch nachvollziehen, wenn man bestimmten esoterischen Denkmustern anhängt.
Der Moderator, der Journalist, der Forscher Dennis bewegt sich ja ausschließlich in Deutschland. Wo ist der Bezug vom Mond zu Deutschland? Auch in Deutschland behauptet man, hier würde jemandem der Mond gehören. Sie haben von dem Amerikaner erzählt. Wieso werden auch in Deutschland Besitzansprüche auf den Mond geltend gemacht?
Das ist richtig, ja. Das war auch einer der Ausgangspunkte, die überhaupt dazu geführt haben, dass ich das recherchiert habe. Denn ein deutscher Rentner aus Westfalen hat gelesen, dass Dennis Hope Mondgrundstücke verkauft. Und das hat ihn so empört, dass er sich an die deutsche Presseagentur gewandt hat und gesagt hat, das darf der nicht, weil der Mond gehört mir. Denn einer seiner Vorfahren hat ihn von Friedrich dem Großen geschenkt bekommen. Als Gegenleistung dieser Vorfahr war wohl ein Heiler, der Friedrich dem Großen irgendwelche Dienste geleistet hat. Und dafür hat er damals den Mond bekommen, mit der Auflage, dass er den dann immer an den ältesten Sohn in der Familie weitervererbt. Das hat Herr Jürgens damals nicht ernst gemeint, sondern er wollte einfach nur diese absurde Idee, den Mond verkaufen zu können, konterkarieren. Ne? Und das hat aber Riesenwellen geschlagen und hat, glaube ich, weltweit Schlagzeilen gemacht. Und das ist ein ganz guter Verknüpfungspunkt natürlich gewesen, ganz abgesehen von Christian Morgenstern, der mal den deutschen Mond besungen hat. Ne? Als Gott den lieben Mond erschuf, gab er ihm folgenden Beruf. Beim Zu- sowie als beim Abnehmen sich deutschen Lesern zu bequemen, ein A formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hätte. Befolgend dies ward der Trabant ein völlig deutscher Gegenstand. Also wir haben ja diese Eselsbrücke, dass das A eben nach der einen Seite ausgebeult ist und das Z eben diese Rundung nach der anderen Seite hat. beweist dann schon eindeutig, dass der Mond schon deutsch sein muss. Ne?
Ich sehe, Sie haben gründlich recherchiert. Wohltuend ist natürlich, wie Sie, also gerade für jemanden, der in Freiburg lebt und in Freiburg ganz besonders viel davon auch erdulden muss, was Esoterik angeht, mit welchem zurückhaltenden, aber doch auch immer wieder entlarvenden Blick Sie sich den Witz und aber auch die Absurdität der deutschen Esoterik-Szene angucken. Allerdings in der zweiten Hälfte des Films driftet das dann in einen Punkt, wo einem beim Lachen gleichzeitig eine Gänsehaut kommt, als diese Esoterik sich immer mehr mit rechter Ideologie, mit rassistischen oder auch antisemitischen Vorstellungen verbindet oder dann immer wieder die zionistische Weltverschwörung auftaucht. Haben Sie bei der Recherche erwartet, dass von dieser Esoterik so viel Verbindungen zu dieser rechten Ideologie ist? Oder hat Sie das selber ein bisschen überrascht, Andrin?
Naja, also es geht ja jetzt nicht nur um die Esoterik, sondern auch um Verschwörungstheorien, die aus der Esoterik herauswurzeln. Und die sind fast alle antisemitisch. Das heißt, da geht es fast immer um die jüdische Weltverschwörung, die irgendwo im Hintergrund steht. Und das wird ja auch kultiviert durch dicke Bücher wie Illuminati oder was auch immer, die diese Eliten, die unsere Welt in Wirklichkeit im Griff halten. Das spukt durch die Köpfe ganz massiv und von daher war das nicht so überraschend, dass man dort anlangt. Ne? Denn wenn man sich mal darauf einlässt, ist die Trennlinie zwischen Dingen, die also allgemein und gesellschaftlich akzeptiert sind, zu Sachen, wo man sagen muss, also hier wird es bedenklich, nicht mehr so scharf. Und wenn der Film überhaupt eine Botschaft hat, dann die, dass man sich sehr leicht in so einem Gestrüpp verirren kann und dann möglicherweise auch nicht mehr so richtig rauskommt.
Dadurch, dass der Film ausschließlich mit Deutschland behandelt, wird es einem besonders gruselig, weil Esoterik ist natürlich ein weltweites Phänomen. Aber gerade wenn die Leute dann auf der Wewelsburg dieser schwarzen NS-Sonne und diesen Zeichen nachgehen oder irgendwelche Runen basteln, sind wir natürlich da nochmal sensibler und uns wird es noch gruseliger.
Ja, man muss aber schon differenzieren, weil ich würde jetzt nicht die Esoterik-Szene insgesamt in einen Sack stecken, sondern man muss sehen, dass beispielsweise in dieser Neuheiden-Szene es Leute gibt, die versuchen, Trennlinien zu ziehen zu dem rechten Spektrum. Das wird heftig diskutiert, ja. Man versucht dann beispielsweise in einem Ort, wo wir gedreht haben, beim Wave Gothic Festival in Leipzig, wo auch diese Germanen-Mythologie schon auch eine Rolle spielt, da auch stark darauf zu achten, dass da keine rechtsextremen Inhalte zum Tragen kommen. Es gelingt nicht immer, ne? Weil eben das Reservoir, aus dem beide Zweige, sage ich jetzt mal, schöpfen, halt das gleiche ist. Ne? Und man hat die einzelnen Leute dann doch nicht so im Griff.
Es tauchen natürlich unglaublich schnell die Begriffe völkisch oder der Rassenbegriff auf. Also auch bei den Anthroposophen, Sie haben ja auch mit dem Anthroposophen im Film gesprochen, ist man ganz schnell mit diesen Rassenbegriffen dabei und ist dadurch natürlich ganz schnell in so eine Einteilung der Menschen in Schubladen und ganz schnell auch in dieser Diskussion über Überlegenheit nordischer Rasse und sowas drin. Haben Sie damit gerechnet? Hat Sie das überrascht oder war Ihnen das von vornherein klar, dass diese Verbindungen so stark sind?
Also der Film Deckname Dennis ist ja auch so eine Deutschland-Recherche, die relativ harmlos anfängt und auf dem Umweg über die größten Kuckucksuhren der Welt dann eben in dem rechten Spektrum ankommt. Und dass diese Reise einen ähnlichen Verlauf nehmen würde, das war schon vorauszusehen. Und das war auch eine der Motivationen und da nochmal genauer hinzugucken, ein Thema, was ich recherchiert habe, schon damals bei dem ersten Film mit Dennis, nämlich diese doch etwas kuriose Idee, dass große Teile der deutschen Wehrmacht 1945 sich in der Antarktis abgesetzt haben und dort mit außerirdischer Hilfe eben im Weltraum herumschwirren und möglicherweise Hitler sich da auch noch gut gekühlt unterm Eis aufhält, was also wirklich so ziemlich die absurdeste Idee ist, die ich in meiner Karriere als Filmemacher, der ja auf der Suche ist, immer nach absurden Ideen jemals gehört habe. Ne? Und da wollte ich schon immer mal was draus machen und da nun von diesem antarktischen Territorium, wo so ein großes Loch in der Erde ist, wo es dann in die innere Erde reingeht und das ist auch gleichzeitig so ein Flugloch, so wie beim Bienenstock, wo die Flugscheiben dann rauskommen, die schwirren dann eben zum Mond, der fest in reichsdeutscher Hand ist, das wird man ja im Film erfahren, wenn man sich den anguckt. Ja, diese Verbindung, direkte Verbindung zum Mond, die war damals schon da und wenn man sich mal dieses Themas annimmt, dann wird man eben feststellen, was ich eingangs sagte, dass das wirklich so eine ganz große Projektionsfläche ist, in die man alles Mögliche reininterpretieren kann und allein dadurch, dass er so weit weg ist, frei ist für jede Form der Fantasie.
Es ist verblüffend, wie freimütig die Leute vor der Kamera erzählen. Also sie haben ja nicht nur ein Mikro stehen, sondern auch wirklich eine große Kamera. Und die Leute erzählen also die absurdesten und eben auch zum Teil rassistischen Ideen da ganz freimütig. Liegt ein Trick des Films daran, dass er ein Amerikaner ist, dem man das vielleicht offen erzählen würde, als wenn man da einen deutschen Journalisten sitzen hätte, dem man das erzählen soll?
Auf jeden Fall denke ich, dass ein Amerikaner insoweit hilfreich ist, als man ja weiß, dass es in den USA Merkwürdigkeiten zur Folklore gehören. Das schon mal vorab. Zum anderen ist es natürlich so, dass Dennis allein, wie er die Sachen aufnimmt, er versucht ja nicht, die Leute da vor laufender Kamera zu bekehren, dass sie sich auf einem Irrweg befinden, sondern er hört ihnen zu und er will das wissen und es interessiert ihn ja auch. Er möchte diese Weltbilder erfahren und das ist jetzt nicht so, dass die Leute das jetzt nur zum ersten Mal und vor der Kamera sagen, sondern die sind ja beseelt von diesen Ideen, die sie da vertreten und haben überhaupt keine Probleme damit, darüber auch zu reden, weil sie ja auch alle was Missionarisches haben. Sie wollen ja, dass die Welt das erfährt, was sie schon für sich rausgefunden haben. Ja, deshalb machen sie da aus ihrem Herzen überhaupt keine Mördergrube, sondern sie erzählen wirklich freimütig, was uns bedroht. Oder sagen wir besser, wovon sie sich bedroht fühlen.
Jetzt ist Dennis ja nicht nur der Moderator, der amerikanische Journalist, der diese Leute befragt, sondern im Grunde auch eine satirische Figur. Also er ist ja jemand, den man immer wieder zwischendrin dann in seinem Hotelzimmer sieht, dann schläft er in Mondbettwäsche.
Konstruiert, das ist richtig, weil ich denke, diese ganzen realen Szenen, die sind so komprimiert, dass man einfach zwischendurch ein bisschen Abstand braucht. Und das ist ja schon das Bauprinzip bei dem ersten Film gewesen, wo wir noch eine zusätzliche Ebene eingezogen haben damals, dass Dennis jetzt nicht nur als amerikanischer Reporter unterwegs war, sondern auch als amerikanischer Geheimagent, der als Reporter rausfinden soll, wie die Deutschen so drauf sind, 50 Jahre nach Kriegsende. Das haben wir auch wieder gemacht diesmal. Wir haben auch Szenen in den USA gedreht, die allerdings dann nachher rausgeschnitten wurden, weil ich mir gesagt habe, also dieses dokumentarische Material ist einfach viel stärker. Ne? Und man kann auch die Geduld der Zuschauer nicht überstrapazieren. Ich denke, nach 85 Minuten reicht's dann auch und dann möchte man mal wieder frische Luft schnappen nachher.
Es sind so quälende Szenen dazwischen, dass man immer wieder froh ist, dass man auch immer wieder einen Lacher zwischendrin hat und die Lacher gab es ja durchaus auch im Publikum. Dazu beigetragen haben, finde ich, auch die schönen Locations, die sie gewählt haben. Also ich habe gerade diese Trinkoase mir aufgeschrieben, wo der Dennis dann da sein Bier trinkt vor so einem Bütchen eben, was wirklich mit diesem Jägermeister in der Frakturschrift dahinter, was also unglaublich deutsch und unglaublich provinziell gleichzeitig auch aussieht. Mir fällt auf, dass sie sich sehr viel in der Provinz und zumindest bei dem, was man sieht, wenig in den Großstädten bewegen. Was steckt da für eine Idee dahinter?
Nein, keine Idee. Das hat sich so ergeben. Also ich meine, in Berlin kann man durchaus sehr kuriose Leute treffen, aber sehr viel von den anderen Szenen spielen in der Tat in ziemlich entlegenen Orten und das war mir auch ein Bedürfnis, diese Orte dann auch im Untertitel zu benennen. Irgendjemand hat dann mal gesagt, das muss wohl in Gegenden sein, wo die Menschen sehr wenig Abwechslung und sehr viel Zeit haben. Das kann man so sehen, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Phänomen, was in allen Bereichen gleichermaßen zum Tragen kommt und es ist ja schon sehr richtig angemerkt worden in Städten wie Freiburg, wie Stuttgart, überhaupt München im ganzen Süden spielt das schon eine sehr starke Rolle, auch in der Stadtkultur inzwischen, wenn man mal guckt, wie viele Esoterikläden es gibt, wie viele Esoterikmessen es gibt, da konzentriert sich das schon. Ne? Und das ist ja nun auch so, dass sehr vieles in diesem Bereich, ja, sagen wir mal, völlig harmlos ist. Das sollen die Leute ja ruhig machen, aber es gibt auch andere Dinge und der Film zeigt ja ein paar davon, wo man erstmal schluckt und sagt, hoppla, was ist das denn jetzt? Und was aber trotzdem so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, weil ja da oft auch der Mantel des Schweigens drüber gebreitet wird und das alles unter dem Stichwort Religionsfreiheit läuft, ja, was da so zum Teil passiert. Und deshalb ist es ja ganz gut, wenn man da mal hinguckt, ohne dass man das jetzt verdammt. Und ich bin schon der Meinung, dass auch die Menschen, die sich äußern da vor der Kamera, dass die einigermaßen fair behandelt werden. Sie haben die Möglichkeit, ihr Weltbild und ihre Ansätze darzustellen. Wir deuten also nicht mit dem Zeigefinger auf sie. Wir sagen nicht, pfui, das darf man nicht. Sondern ja, wir dokumentieren und ich glaube und viele Resonanzen auf den Film bestätigen, dass das ist eigentlich auch etwas, was das Publikum ganz dankbar annimmt, dass man noch die Möglichkeit hat, eine eigene Haltung zu dem zu entwickeln, was man da sieht. Ja? Das ist mir dann schon ein Bedürfnis und auch Dennis ist ja nun kein Fallensteller wie Michael Moore oder jemand, der die Leute in die Enge treibt oder aufs Glatteis führt, sondern er setzt sich hin und lässt sich das einfach alles erzählen. Ne?
Es gibt Momente im Film, wo ich schon an Michael Moore denken muss, aber gleichzeitig ist der Stil sehr viel zurückhaltender und den Leuten wird sehr viel mehr Raum gegeben.
Zu meiner Ehrenrettung dazu sagen, dass also bei dem Film Deckname Dennis, ich meine, da hat Michael Moore zwar schon gelebt, aber den hat ihn in Deutschland eigentlich niemand gekannt. Ne? Das ist schon eine Form, die jetzt keine Kopie ist, sondern die hier entwickelt wurde. Und wenn es da Vorbilder gab, dann würde ich einen Film nennen, der vor vielen Jahren lief und den heute kaum noch jemand kennt. Der hieß Der parfümierte Albtraum. Da kam ein Südsee-Insulaner namens Kitlat Tahimik nach Deutschland und hat sich hier diese Kultur angeguckt. Also sozusagen mit dem Blick von außen auf unsere Kultur und auf das, was wir als Normalität empfinden, und konnte sich also da wegäumeln, zum Beispiel, als ihm jemand erklärt hat, was ein Zwiebelturm ist. Ne? Das kannte er also überhaupt nicht. Und dieses Exotische vor unserer eigenen Haustür, was wir so gar nicht erkennen, sondern wo wir vielleicht jemanden aus einem anderen Kulturkreis, aus einem anderen Land brauchen, damit er uns die Augen öffnet, das reizt mich schon. Das mache ich schon ganz gerne. Dieser Blick auf eine Parallelwelt, die halt ja so ein bisschen verunsichert unsere Dokumentaristenhaltung, dass wir also wüssten, was Wirklichkeit und was Wahrheit ist. Und dann trifft man im eigenen Land auf Leute, die haben ganz andere Wahrheiten im Kopf, ja, und die leben in einer ganz anderen Welt, in einer Parallelwelt, in einer Matrix, ja, die sie zu ganz anderen Schlüssen führt, als wir die ziehen würden. Das heißt, die sehen die gleichen Phänomene und deuten sie ganz anders. Und das ist schon interessant.
Das gibt mir die Möglichkeit, nochmal über Ihre grundsätzliche Methode als Dokumentarfilmer zu fragen. Sie lassen den Leuten sehr viel Raum. Im Grunde entsteht die Ironie, habe ich das Gefühl, vor allem durch die Montage oder den Rhythmus, wie Sie die Sachen aneinandersetzen, indem Sie nämlich gerade zum Beispiel so eine Entwicklungslinie von harmlosem Mondwasser hin zur rechter Ideologie Schritt für Schritt entwickeln. Gleichzeitig haben Sie aber auch sehr satirische Elemente drin, eben wenn der Dennis alleine in seinem Hotelzimmer ist, sind das natürlich gestellte Szenen. Der hat den Mond an seinem Spiegel kleben, die Mondbettwäsche, der Mondschlafanzug, die Mondkrawatte. Ist das so generell Ihre Methode, diesen Witz mit dem Raum für die Redner zu kombinieren? Verraten Sie mir Ihr grundsätzliches Konzept.
Also klar ist natürlich, dass man, wenn man so komprimiert mit Dingen konfrontiert wird, die man so noch nicht gehört hat und die einem auch Anlass geben, da mal drüber nachzudenken, dass man dann auch Pausen braucht und Abstand braucht. Und diese Zwischenszenen dienen halt hauptsächlich dazu, einen Rhythmus reinzubringen, auch so eine gewisse Ruhe reinzubringen und den Leuten, die das sehen, auch Freiräume zu geben, wo sie selbst mal nachdenken können, auch wenn Dennis dann manchmal sehr lakonische Sätze spricht da und auch selbst nochmal reflektiert, was da jetzt passiert. Ich glaube, wenn man das jetzt alles Schlag auf Schlag hintereinander montieren würde, dann wäre das erstens kein Film, sondern nur ein Sammelsurium und zweitens wäre es auch eine Überforderung. Und das funktioniert ja nur, wenn die Leute auch den Dennis sympathisch finden, als eine Figur akzeptieren, mit der man mitgeht. Und dann möchte man natürlich auch sehen, wie Dennis das alles verarbeitet. Ne? Und es gab natürlich da so ein paar konzeptionelle Ideen, dass er diesmal beispielsweise im Gegensatz zur Deckname Dennis nicht durch schöne, intakte Natur fährt, sondern meistens durch Landschaften oder Gegenden, Stadtlandschaften, die schon irgendwie beschädigt sind. Einmal stürzt im Hintergrund gerade ein Schornstein ein und das alles könnte natürlich so interpretiert werden, dass diese Welt, die er sucht, diese esoterische Welt, diese Fantasiewelt, sage ich jetzt mal, diese nicht messbare, nicht nachweisbare Welt, Parallelwelt, dass das ein Gegenbild ist zu dem, was in unserem Alltag so passiert und was so auf uns einstürmt. Und ich glaube, diese Interpretation würde auch nicht so weit gehen, sondern die würde von sehr vielen Leuten geteilt, die versuchen zu erklären, warum Esoterik so viel Zulauf hat im Moment. Ja, also Sektenbeauftragte sprechen von einer Esoterisierung der Gesellschaft. Es gab letztes Jahr ein Urteil vom BGH, vom Bundesgerichtshof, das sogenannte Wahrsager Urteil, dass also Menschen, die Wahrsagern Geld bezahlt haben, unter Umständen dieses Geld zurückverlangen können. Und dann sind, als dieses Urteil beschrieben wurde in einer Pressemeldung, sind auch Leute befragt worden, die sich mit dieser Szene beschäftigen. Und die sprechen in der Tat von der Esoterisierung der Gesellschaft. Es gibt große Artikel in großen Zeitschriften, die also nachweisen, wie stark dieser Trend hin zu esoterischen Ideen ist. Und die Kirchen, die traditionellen Kirchen, stellen das ja auch fest, dass ihnen die Leute abhanden kommen und sich diesen Dingen zuwenden, was ja auch viel einfacher ist, weil dort gibt es ja keinen Katechismus, der den Menschen irgendwelche Vorschriften macht, sondern jeder kann sich Versatzstücke aus diesem großen esoterischen Gedankengebäude rausziehen und da so seine eigene kleine Religion zusammenbauen. Und das tun ja nun Leute, die in dem Film vorkommen, auch zum Teil beschränkt auf einzelne Aspekte und zum Teil eben in Form von Weltbildern, die doch ja sehr eigenartig daherkommen und manchmal wirklich auch die Ebene des gesellschaftlichen Konsens verlassen, wenn es eben dahin geht, dass eben UFO-Gläubigkeit ist ein Phänomen, was, glaube ich, auch existiert in der Gesellschaft. Es gibt also auch Repräsentativumfragen, wo die Leute erklären, dass sie eben zu einem gewissen Prozentsatz glauben, dass es außerirdisches Leben gibt und dass das sogar auf der Erde präsent ist. Aber diejenigen, die jetzt versuchen, das mit rechten Ideologien in Einklang zu bringen, sind Gott sei Dank nicht so ganz viele und trotzdem wissen sehr viele halt von diesen Möglichkeiten der Verbindung und manche gehen den Schritt eben so weit, dass sie, ob sie dran glauben oder nicht, weiß ich nicht, aber dass sie das zumindest nicht ausschließen und dann ist so schon dieser, ja, wie soll ich sagen, diese erste Barriere gefallen und dann kann es natürlich passieren, dass man da reingezogen wird in einen Bereich, den wir auch als eine offene und demokratische Gesellschaft nicht wollen.
Ja, auch Umberto Eco spricht davon, dass die Aufklärung ans Ende kam und ein neues Mittelalter anbricht. Man fragt sich bei dem Film natürlich manchmal, wie repräsentativ ist das? Also es wird immer abstruser, es wird immer schlimmer. Man bekommt immer mehr Leute zu sehen, bei denen man das Gefühl hat, die haben wirklich einfach die Füße gar nicht mehr auf dem Boden. Die Frage ist natürlich, wenn man das auch als Dokumentarfilm sieht, der eine Botschaft hat, wie repräsentativ ist das? Also wenn jetzt im Ausland jemand diesen Film guckt, könnte ich mir vorstellen, dass ein sehr eigenartiges Deutschlandbild entsteht. Wie relevant sind manche von diesen Leuten noch?
Also Repräsentativität ist für den Dokumentarfilm eigentlich überhaupt kein Kriterium bei der Stoffwahl. Und auch bei dem Film Deckname Dennis war das genau die Kritik der Filmbewertungsstelle, die ihm damals im ersten Anlauf das Prädikat verweigert hat, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, wenn das jemand im Ausland sieht. Und dann mussten aber die Bewerter darauf hingewiesen werden, dass sie gar nicht für das Ausland zuständig sind, sondern für das deutsche Publikum. Und sie mussten darauf hingewiesen werden, dass es sich wirklich um eine, ja, ich nenne es mal Realsatire handelt. Und eine Satire ist auch schon mal per se nicht repräsentativ, sondern es ist ein Blick sozusagen in einen Zerrspiegel. Wenn man in den reinschaut, treten eben bestimmte Merkmale besonders hervor. Ja, dann kriegt man eben besonders große Nase oder besonders große Ohren oder wird so in die Breite gezogen, aber dadurch wird vielleicht auch Wesentliches hervorgehoben. Ja. Und Realsatire heißt aber auf der anderen Seite, dass ich ja gar nicht viel tun muss dafür, dass es satirisch wirkt, sondern ich habe mir ernsthaft überlegt, was denn der Punkt ist, der Leute zum Lachen bringt dabei, weil die Menschen, die da ihre Theorien vortragen, die finden das ja überhaupt nicht lustig und das machen das ja auch nicht zum Spaß, sondern weil sie ernsthaft besorgt sind und ich nehme sie da auch ernst und Dennis nimmt sie auch ernst in ihrer Befindlichkeit. Aber es klafft natürlich eine irrsinnige Diskrepanz zwischen der Alltagserfahrung von sehr vielen Zuschauern und dem, was sie da hören und erzählt bekommen, als eine Parallelrealität, von der man möglicherweise noch nicht so viel weiß. Und daraus wächst eben dieser Eindruck, dass es satirisch ist. Und es kommt dazu, dass es natürlich auch sehr komprimiert Dinge vorführt, die für sich genommen einzeln schon sehr befremdlich wirken würden. Aber in dieser Massiertheit, wo man dann 20, 25 dieser Theorien sozusagen häppchenweise nacheinander eingeflößt bekommt, also das geht dann schon an die Grenze dessen, was man überhaupt zu tolerieren bereit ist. Von daher der Eindruck, dass es so ein Lachen ist, was einem irgendwann im Hals stecken bleibt, ist sicher richtig und er ist auch beabsichtigt. Das sollte auch so sein, ja. Es ist ein Angebot an den Zuschauer und jeder, der das sieht, mag sich dann seine Gedanken darüber machen.
Mir wird gerade auch eine Frage einfallen. Also mir wäre noch ein drittes Thema aufgefallen, also neben den Grenzen zum rechten Rand und den sympathischen Spinnen, nämlich die Kommerzialisierung der Esoterik, die kommt für mich gerade am Anfang des Films raus. Hatten Sie den Eindruck, dass alle Leute, die Sie da interviewt haben, wirklich genau das glauben, was Sie sagen?
Ja, da würde ich sogar Wert drauf legen, dass die Montage Leute auswählt, die wirklich das auch ernst meinen. Frau Paunger, die irgendwann mal gemerkt hat, dass das Stadtleben in München ihr nicht bekommt und dass sie sich dann eben auf die alten Weisheiten ihres Großvaters zurückbesonnen hat. Der Ansatz zumindest, glaube ich, war ein durchaus aufrichtiger, wobei viele daraus auch ein Geschäft gemacht haben. Das ist völlig richtig. Und Esoterik ist ein Wachstumsmarkt mit Milliardenumsätzen inzwischen in Deutschland. Das ist nachweisbar und auch nachlesbar. Und da muss man nur mal auf diese Esoterik-Messen gehen und gucken, was die Leute da alles verkauft bekommen. Also auch einer der Mitwirkenden in dem Film, der Natara, der dieses wunderbare Symbol gegen Chemtrails vom Erzengel Michael empfangen hat, ist jemand, der sein Wissen gut verkaufen kann. Der macht also Channelings. Gibt es denn wirklich noch Menschen, die nicht wissen, was Chemtrails sind? Also wenn man in den Himmel schaut und dort Flugzeuge sieht, die weiße Streifen hinter sich herziehen, dann nehmen wir normalen Menschen an, dass es sich um Kondensstreifen handelt, dass eben Wasser in großer Höhe gefriert. Aber jemand, der die Chemtrails-Theorie kennt, weiß, dass da giftige Substanzen in die Atmosphäre ausgebracht werden, mit dem Ziel, im minderschweren Falle das Erdklima zu beeinflussen. Und wenn man der Hardcore-Esoterik anhängt, dann wird man sagen, hier geht es darum, uns, nämlich die Deutschen, gesundheitlich zu schädigen, unfruchtbar zu machen oder gar auszurotten. Und hinter all dem stehen natürlich wieder die Amerikaner, denn wer sonst sollte uns das alles antun wollen, ne? Auch bei diesen Chemtrails beispielsweise glaube ich, dass die Leute wirklich eine persönliche Betroffenheit empfinden. Die haben vielleicht irgendwelche Beschwerden, wo ihnen kein Arzt helfen kann. Die lassen sich untersuchen, da sagen, ich habe ständig Kopfschmerzen, was ist das denn? Die Ärzte sagen, es ist aber nichts, weiß ich nicht. Und dann wird einem eine solche Idee angeboten, dass man gesagt bekommt, hier werden giftige Substanzen in der Atmosphäre ausgebracht. Und dann kann man plötzlich alles wieder erklären. Und ich glaube, so funktioniert halt vieles in diesem esoterischen Bereich, dass man in ganz persönlichen, möglicherweise schwierigen Lebenslagen, Lagen, wo man desorientiert ist, nach einem Sinn sucht, dass dann solche Erklärungsmuster angeboten bekommt, wo plötzlich alles wieder ganz einfach wird, weil man alles erklären kann. Und das ist natürlich auch etwas, wo man gerne bereit ist, Geld dafür zu bezahlen. Und dieser Herr, der also dieses wundervolle Symbol gegen die Chemtrails vom Erzengel Michael empfangen hat, der verkauft beispielsweise nicht nur sein Wissen, indem er einlädt zu Channelings, wo dann er mit Geistwesen wie dem Erzengel, aber auch mit aufgestiegenen Meistern in Kontakt tritt. Übrigens eine sehr häufige esoterische Praxis, die Land auf Land ab betrieben wird, dass solche Channelings stattfinden und Leute dahin gehen, Geld dafür bezahlen, dass sie eben diesen Geistwesen Fragen stellen können. Und die geben dann auch bereitwillig Auskunft und reden dann von Liebe und Licht und also irgendwelche Allgemeinplätze. Ja, also dieser Natara mit dem Kamascha-Versand hat da wirklich ein gutes Geschäft drauf aufgebaut. Er steht also mit 96 verschiedenen Geistwesen in Kontakt, die so Essenzen energetisieren. Das heißt, es ist so Wasser abgefüllt in 20 Milliliter Fläschchen und das wird dann energetisiert, indem also diese Energie von diesen aufgestiegenen Meistern da eingeht in das Wasser und dadurch kosten dann 20 Milliliter Wasser auch mal 14 Euro. Das muss einem schon was wert sein. Auch Mondwasser, was bei Vollmond abgefüllt wird, ist natürlich ein bisschen teurer als normales Wasser. Es gibt einen ganzen riesengroßen Bereich, weiten Bereich, den wir sehr intensiv recherchiert haben, der im Film jetzt aber nicht mehr vorkommt, weil sowieso schon viel zu viel drin ist, nämlich der freien Energie. Das ist eben diese Orgonenergie, das ist aber auch die Frielenergie, denn diese reichsdeutschen Flugscheiben fliegen ja nicht mit Benzin, die so wir durch die Gegend fahren und die Luft verpesten, sondern die fliegen mit Raumenergie. Die zapfen also diese Raumenergie, die grenzenlos verfügbar ist im Weltall an und entwickeln daraus mit Implosionstechnik sagenhafte Geschwindigkeiten, die sie befähigen, diese 68 Lichtjahre nach Aldebaran ruckzuck zu überwinden. Und deshalb haben wir ja auch diesen regen Austausch und Technologietransfer zu den Aldebaranern. Die These dieser verschwörungstheoretischen Zirkel ist ja, dass diese ganzen Science-Fiction-Filme uns Signale geben wollen darüber, wie denn die Wirklichkeit hinter den Kulissen, die uns vorgegaukelt werden, beschaffen ist. Und wir haben ja auch jemanden im Film, der sagt, wir leben in einer virtuellen Scheinwelt. Und das meinen die Leute wirklich. Also wir leben in der Scheinwelt und die Welt, in der sie leben, ist die reale. Es ist ja ein ganz interessantes Denkmodell, ne? Es gibt eine Flut von esoterischer Literatur. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels sagt also, dass 20% der jährlich erscheinenden Neuerscheinungen deutscher Sprache esoterische Inhalte im engeren oder weiteren Sinne transportieren. Und ich habe mich darauf konzentriert, eben so bestimmte Themen zu recherchieren. Aber es ist ein Fass ohne Boden. Da kann man überhaupt nicht aufhören, wenn man sich denn damit beschäftigen will. Allein das vorhin eingeworfene Stichwort Chemtrails führt bei der Internetrecherche zu Millionen von Fundstellen, ne? Das sind ja alles Informationen, die unterdrückt werden. Wir haben eine Szene, wo jemand die Chemtrails bei der Polizei anzeigt, was übrigens dort zum ersten Mal vorgekommen ist, weil die Polizisten kannten das genauso wenig, wie sie das jetzt kennen hier. Das wussten die also noch nicht, obwohl sie im Umweltdezernat arbeiten. Und diese Anzeige hat aber zu nichts geführt. Das heißt, die ist gar nicht weitergegeben worden an die Staatsanwaltschaft, weil die einfach nichts gefunden haben. Was uns jetzt nicht wundern würde, aber den Herrn, der die Anzeige erstattet hat, hat es deshalb nicht gewundert, weil er von Anfang an geahnt hat, dass sie natürlich mit den Verursachern dieser Schädigungen unter einer Decke stehen bei der Polizei und dass eben die ganzen Behörden in Deutschland von den Verursachern der Chemtrails unterwandert sind und gesteuert werden.
Ja, Herr Frickel, herzlichen Dank fürs Interview.
Ich danke auch für das Interesse und hoffen wir mal, dass noch ein paar Leute kommen, sich den Film anschauen.